Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Homöopathie, über die seit dem Beschluss des 128. Ärztetages, die Sonderstellung der Homöopathie in der GOE beenden zu wollen, so viel diskutiert wird wie lange nicht mehr. Und am Telefon begrüße ich dazu einen, der in Mainz mittendrin in der Diskussion war. Dr. Jürgen de la Porte, Delegierter des Deutschen Ärztetages aus Baden-Württemberg, Präsident der Bezirksärztekammer in Nordwürttemberg und vor allem als Hausarzt, Internist und erklärter Anhänger der Homöopathie, will ich jetzt mal so pauschal sagen, der ideale Gesprächspartner für heute. Hallo nach Esslingen, Herr Dr. de la Porte.
Hallo, Herr Gerloff. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich des Themas annehmen, weil mir das ja, wie Sie sich vorstellen können, große Sorgen macht. Also ich bin ja Hausarzt in Esslingen und damit fest auf dem Boden der Allgemeinmedizin stehend mit einem psychosomatischen Auge und auch der Zusatzbezeichnung Homöopathie für die besonderen und schweren Fälle, sage ich jetzt mal. Und es tut mir wirklich weh zu sehen, dass ich glaube, die allermeisten Kollegen, die da Delegierte waren im Ärztetag, eigentlich gar nicht wissen, was die klassische Homöopathie mit ihrer langen Tradition in Deutschland zu bieten hat. Also das schmerzt mich am allermeisten, dass es mir nicht gelungen ist, das nochmal klar zu machen, dass es hier nicht darum geht, ein paar Zuckerkügelchen schnell jemand zu geben und zu meinen, dass dann alles gut wird, sondern dass das eine Methode ist, die ja mit einer langen Erstanamnese beginnt und die dann bei der, und das ist, glaube ich, ganz zentral, bei dem die Behandlerin, der Behandler irgendwie Verantwortung für den weiteren Verlauf des Patienten übernimmt und sagt, ich begleite dich so lange, bis wir das Ding besser kriegen. Und dann passieren Sachen, die kann ich mir mit meinem wissenschaftlichen Verstand nicht erklären. Und das mache ich seit 24 Jahren. Leider in letzter Zeit weniger, weil ich zu wenig Zeit habe wegen meinen ganzen Aufgaben.
Das war das Anfangsstatement. Jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen in seine Einzelbestandteile aufzulösen. Hochpotent sozusagen. Herr Dr. de la Porte, Sie haben schon gesagt, Sie haben Ihre Praxis steht praktisch auf drei Beinen: innere Medizin, Hausarztmedizin, klassische Homöopathie und Psychosomatik. Das steht auch auf der Website. Wie hoch ist denn der Anteil der Homöopathie in Ihrer Praxis? Kann man das so beziffern?
Das hat sich sehr stark verändert. Wobei ich Sie, entschuldigen Sie, wenn ich Sie korrigiere, nicht innere Medizin, sondern Allgemeinmedizin ist ein großer Unterschied, weil die allgemeinmedizinische Denke, ich habe ungefähr 5 bis 8 Jahre gebraucht, bis ich in meiner Praxis eigentlich wirklich in der allgemeinmedizinischen Denke angekommen bin. Das ist anders als diese sagenhaften, komplexen, perfekten Diagnoselisten, die man in der inneren Medizin erstellt. Also die ich jedenfalls immer mein Ziel waren in der inneren Medizin, als ich noch in der Klinik war. Sondern hier geht es ja um das abwartende Offenlassen, auch abwartende Offenhalten bei vielen Beschwerden, wo ich sehe, ich habe keine Red Flags in der Allgemeinmedizin, ich kann es noch ein Stück so laufen lassen und das ist dann eine Domäne der Homöopathie. Aber Sie haben mich gefragt, wie denn der Anteil der Anteil ist eigentlich bei jedem Patienten da, weil dieses homöopathische Denken, dass mich einfach die Individualität interessiert und ich wissen möchte, warum es dem Patienten jetzt schlecht geht, das ist eigentlich bei jedem Patienten jetzt da. Aber wenn Sie sagen, der Anteil der spezifischen Homöopathie mit diesen langen Erstanamnesen und der Repetitorisation und der Mittelgabe und dann der Weiterverfolgung, das hat sich, und das muss ich fast bekennen, zu weniger als 10% geschrumpft jetzt in den letzten Jahren, weil ich natürlich jetzt auch noch berufspolitische Schwerpunkte habe und gleichzeitig meine Einzelpraxis hier weiterführe.
Werbung.
Bei Otitis Media und Otitis Externa Arconit Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Dank seiner Inhaltsstoffe wie blauer Eisenhut, Kampfer und Quarz wirken die Tropfen entzündungs- und schmerzlindernd. Für Ihre Patienten einfach und direkt ins Ohr zu träufeln. Arconit Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Das Schwabenland gilt ja gemeinhin als Hochburg der Homöopathie. Wie ist denn unter Homöopathen, was Sie jetzt gehört haben, seit Mainz der Beschluss aufgenommen worden? Also wir können uns aktuell vor Leserbriefen kaum retten. Es gab ja auch Reaktionen vom Patientenverband und auch vom Verein der homöopathischen Ärzte. Was haben Sie für Rückmeldungen von Kollegen bekommen?
Der Beschluss ist einerseits mit Entsetzen aufgenommen worden und andererseits aber auch mit einer gewissen Besonnenheit, weil man denkt, da ist juristisch noch lange nicht das letzte Wort gesprochen und man weiß auch, wie Ärztetagsbeschlüsse leider manchmal entstehen und es gab ja keinen Tagesordnungspunkt Homöopathie, in dem jetzt, so wie wir hier in Baden-Württemberg in dem Beteiligungsverfahren um unsere Zusatzbezeichnung das jetzt gemacht haben, ja wirklich ganz auch die Bevölkerung mitgenommen haben und da, wo über 1500 Zuschriften jetzt über ein Jahr eingegangen sind, davon 130 für die Abschaffung und der Rest dagegen, und man jetzt ein sehr buntes, breites Bild hat, was die Homöopathie in der Versorgung für eine Bedeutung hat hier. Und hier natürlich auch sehr, sehr viele Familien sind, die über Generationen gute Erfahrungen gemacht haben. Und das hätte ich so gerne den Delegierten irgendwie näher gebracht, weil da gehen ja sofort die Emotionen hoch. Und dafür habe ich allerdings auch eine Erklärung, weil ich glaube, wenn man jetzt in der immer enger werdenden Grundversorgung 120 Fälle am Tag macht, sage ich jetzt mal, dann hat man das Gefühl, da nimmt sich jemand 90 Minuten Zeit, das ist doch ungerecht und das kann nicht sein und das muss weg. Wobei ich sagen muss, das sind gerade, also die Methode der klassischen Homöopathie richtig angewandt, bedeutet eben gerade, dass ich mir chronische Fälle vornehme, die schon in der Klinik waren und bei zig Fachärzten und wo man nicht weiterkommt. Und dann mache ich diese erste Anamnese, die eben vorurteilsfrei, ohne Psychostigma guckt, wo steht dieser Einzelne da, dem vorgeschaltet ist dann natürlich noch eine Biografie beziehungsweise eine körperliche Untersuchung und eventuell Labor und solche Sachen. Und dann kriegt man eine Verbindung zu dem Patienten und was es jetzt ist, ob es die Globuli sind oder ob es diese intensive, also alle Kritiker sagen ja, der Placebo-Effekt ist voll auf Seiten der Homöopathie, ob es das ist, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass dann, wenn man Patienten so begleitet und die in diesen Prozess reinkommen, wo man sie dann alle 6 Wochen am Anfang sieht, später seltener, dass dann erstaunliche Sachen passieren, teilweise, auch nicht immer, die eben die homöopathischen Ärztinnen und Ärzte bei der Methode halten. Man könnte ja sonst sagen, die sind ja alle irre, dass sie da weitermachen, wenn da nichts dran ist.
Ja, so ist es ja. Ja, beim Ärztetag haben Sie ja an die Delegierten demütig, das habe ich mir sofort aufgeschrieben, ich war ja auch vor Ort, demütig appelliert, den Antrag abzulehnen. Warum eigentlich demütig?
Weil das ein Stück weit Ausgleich von der Überheblichkeit von früher symbolisieren sollte. Also ich habe gemerkt, noch vor 20, 30 Jahren, als wir in der Blüte der Medizin standen, wissen Sie, wo es alles, jede Fachrichtung hat für sich geblüht, hat sich wenig um die anderen interessiert. Und das haben leider auch die homöopathischen Ärzte gemacht. Die haben sich als die Besseren gefühlt. Die haben sozusagen gesagt, wir machen die einzig wahre Medizin, wir kümmern uns nur um Patienten und haben auch auf die anderen ein bisschen runtergeguckt. Und das fällt jetzt den homöopathischen Ärzten etwas auf die Füße, weil sie in meinen Augen den Kontakt zu den Ärzteschaften nicht gehalten haben. Da ist, wir müssen zurück zu einer Medizin. Wir gehören doch alle zusammen. Wir sind alle Ärztinnen und Ärzte und wir behandeln alle Patienten. Aber wir müssen jeder muss das machen, was er gut kann. Und homöopathische Ärzte können gut komplexe Patienten mit langjährigen chronischen Beschwerdebildern begleiten. Genauso wie die Psychotherapeuten. Nur die Psychotherapeuten begleiten dann wieder nur die Psychoseite. Und die brauchen dann wieder einen guten Hausarzt an der Seite oder hausärztlich, also psychosomatisch orientierte Hausärzte, von denen es aber auch zu wenig gibt. Oder Ärzte für psychosomatische Medizin. Und da denke ich, hätte eigentlich die homöopathischen Ärzte, die haben so eine Lücke, wo sie dringend gebraucht werden und wo sie auch sehr geschätzt werden.
Es gab ja mehrere Delegierte, die ausdrücklich gegen den Antrag waren, obwohl sie selbst erklärtermaßen Homöopathie nicht anwenden. Aber ja. Offenbar gibt es eine Mehrheit der Delegierten, die Homöopathie ausdrücklich als Teil des ärztlichen Tuns ablehnt. Warum eigentlich? Wie erklären Sie sich das? Also Sie haben es ja angedeutet, haben Sie es ja schon.
Genau. Also ich erkläre mir das so, dass die Methode, wissen Sie, in der Psychosomatik habe ich das ja auch. Ich habe einen Patienten vor mir, der hat das Gefühl, er weiß ganz genau, was er hat. Und ich merke aber, das ist, also in der Psychosomatik gilt ja der Grundsatz, wenn jemand meint, er hat was Psychisches, dann gucke ich auf der Seite der Somatik und wenn jemand was Somatisches hat, gucke ich auf der Seite der Psyche. Und so ist es mir nicht gelungen, den Kolleginnen und Kollegen am Ärztetag darzustellen. Alle meinen, sie wissen, da gibt man ein paar Globuli und dann wird's besser. Und das ist Homöopathie. Und das ist aber leider falsch. Das ist verkürzt. Also es gibt auch die Akuthomöopathie, wo ich, die auch von vielen Kassenärzten betrieben wird, wo ich mit einer Blickdiagnose ein homöopathisches Mittel verordne, weil ich sehr viel Erfahrung habe. Da brauche ich auch bloß 5 Minuten. Das ist die eine Sache. Das ist ja auch das, wie Julius Metzger hier im Robert-Bosch-Krankenhaus, als es gegründet wurde, hier in Stuttgart Homöopathie gemacht hat. Übrigens der Großvater einer Mitschülerin von mir, über den bin ich nämlich eigentlich zur Medizin gekommen. Mhm. Und dort ist die Niederpotenz-Homöopathie betrieben worden. Da gab es die gesichtete homöopathische Arzneimittellehre von Julius Metzger ohne T, der in 2 Bänden, die damals im Robert-Bosch-Krankenhaus entstanden ist. Das ist Niederpotenz-Homöopathie, wo übrigens auch Moleküle drin sind. Die dürfte man eigentlich gar nicht verbieten, denn da ist ja auch Substanz drin. Mhm. Aber das Eigentliche ist mir nicht gelungen, meinen Kollegen zu erklären, was Sie mir jetzt hier die Möglichkeit lassen, was Homöopathie eigentlich bedeutet, nämlich eigentlich wie eine Spezialdisziplin für chronische komplexe Fälle.
Der Beschluss von Bremen zur Zusatzweiterbildung Homöopathie vor 2 Jahren war ja eigentlich der erste Streich. Der ging ja ähnlich aus wie der am Freitag. Gibt es da im Moment eine strukturelle Mehrheit gegen Homöopathie? Kann man das wirklich so sagen?
Also, es ist so, dass Sie aufpassen müssen. In Deutschland haben die Gegner so weit die Hoheit über die Medien, also so nehmen jedenfalls die Befürworter der Homöopathie das wahr, dass sich niemand mehr öffentlich traut, für die Homöopathie einzutreten. Das ist quasi jemand, der für die Homöopathie im Moment eintritt, ist jemand, der für die Unwissenschaftlichkeit eintritt. Dazu kommen wir ja nachher noch. Und damit eigentlich falsch liegt, denn wir haben ja seit dem letzten Oktober, zumindest für die klinische Wirkung, eine Meta-Review, die uns wunderbar darlegt, dass eine Wirkung über Placebo da ist. Und wir haben auch die Grundlagenforschung zum Glück aus der Schweiz und aus Deutschland. Da kommen wir ja nachher auch noch dazu. Und insofern ist es natürlich sehr schwierig. Es geht ja so weit, dass homöopathische Ärzte bemerken, dass ihre Erfolge nicht mal mehr bei den fachärztlichen Kollegen ankommen. Also die Patienten trauen sich nicht mal mehr, Fachärzten zu erzählen, dass sie auch in homöopathischer Behandlung sind, weil sie das Gefühl haben, dass sie dann abgewertet werden oder dass man dann die Nase rümpft. Und so weit ist die Homöopathie, die ja so eine riesige Tradition in Deutschland hat und diese gilt ja als deutsche Medizin in Indien, im Ausland auch gewirkt hat, jetzt abgewertet. Und das ist die ist jetzt wirklich auf dem niedrigsten Niveau seit schon immer, denke ich. Und das war ja auch das Bestreben der Gegner der Homöopathie, dies zu erreichen.
Also dann gehen wir doch gleich mal auf die Wissenschaftlichkeit ein, die Sie jetzt eben angesprochen haben. Sie haben gesagt, es gibt da einen neuen Review. Was ist da genau der Stand? Was hat sich da in der Diskussion weiterentwickelt durch diesen Review?
Also es gab ja schon einen großen Wissenschaftsstreit in Australien, den man auf der Seite des Homeopathic Research Institute in England auch und auf der Seite des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte gut nachlesen kann, wo in verschiedenen Schritten auch schon mal es um die Wirksamkeit ging und dann auch, dass das dann zuerst wieder in den Papierkorb kam, dann wieder revidiert wurde und so weiter. Und was wir jetzt haben in diese Studie von Kine, Hamre und Martin zur Wirkung der Homöopathie über alle klinischen Indikationen. Also hier geht es jetzt nicht um einen Wirksamkeitsnachweis von Globuli, sondern es geht darum, wie die ganze Methode als Ganzes auf klinische Fragestellungen wirkt. Und da sind 6 Meta-Analysen zusammengefasst worden, die eindeutig eine Wirksamkeit über Placebo belegen. Und das ist in der Systematic Review bei Springer erschienen und wurde von Kritikern als hervorragende wissenschaftlich gearbeitete Arbeit bezeichnet. Also in diesem Sinne, es ist der Wortlaut sagen, ein klein bisschen anders, den kann ich jetzt aber nicht genau wiedergeben. Und diese Arbeit zeigt die 6 Meta-Analysen, die es gibt, in denen hunderte von randomisierten Homöopathiestudien verschiedenster Indikationen zusammengefasst sind, dass es hier eine Wirkung über Placebo gibt. Und das wurde dann kritisiert, indem gesagt wurde von den Kritikern, man hätte dort die positiven Studien mehrfach reingeschrieben. Und das wurde aber jetzt wissenschaftlich auch auf den entsprechenden Seiten widerlegt. Also das ist nicht so, da haben die ganz genau aufgepasst. Und deswegen ist es im Moment für mich sehr schwierig, wenn jemand sich auf den Stand, wie der Antragsteller jetzt in dem Antrag auf dem Ärztetag, übrigens nicht reviewte Behauptung, Publikation war das, Entschuldigung, ich darf nicht sagen Behauptung, da steht hier, also in dem Antrag stand, der Beirat der Europäischen Wissenschaftsgemeinschaften hat als wissenschaftliches Beratungsorgan für die Europäische Union bereits 2017 festgestellt und so weiter, dass es unplausibel wäre. Und das ist der, wenn überhaupt, der Stand 2017, aber auch damals hat es schon nicht gestimmt. Und das ist auch nicht unwidersprochen geblieben. Und ich bin ein bisschen traurig darüber, dass die Antragsteller sich nicht die Mühe gemacht haben, wenn, dann hätten sie diesen Report von 2023 kritisieren müssen, der jetzt eindeutig und darauf wird jetzt alle Kritik der homöopathischen Ärzte und der Homöopathiebefürworter auch hinweisen, dass wir eine Meta-Review haben, die hier eine konsistente Wirkung bescheinigt. Und man kann dieses Statement, homöopathisch ist nicht wissenschaftlich begründbar, ist falsch. Es ist nicht nur im klinischen Bereich falsch, sondern auch in der Grundlagenforschung. Und da gibt es ja den Herrn Stefan Baumgartner, einen Deutschen, der das Forschungsinstitut für die Schweiz in Bern leitet und auch in Wittenherdecke eine Professur hat, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, ist ein Physiker, mit seinen Experimenten, speziell an Wasserlinsen, die jetzt hochtechnisiert, also die werden gezüchtet, dann werden sie genau vermessen, dann werden sie vergiftet mit irgendwelchen Substanzen, dann werden sie mit Hochpotenzen verschiedenster Art versetzt und dann fotografiert man genau die Querschnitte, dann werden Extrakte gemacht, dann wird, also in verschiedenen technischen Methoden wird dann gemessen, wie die sich verhalten, ob sie auf Verdünnungen, auf Hochpotenzen reagieren und auch dort sieht man Wirkungen von Hochpotenzen. Man hat bloß noch nicht den Erklärungsmechanismus und daran krankt es. Und daran, das tut uns ja allen weh sozusagen, dass wir sehen, da ist was, das funktioniert, aber wir können nicht sagen, warum. Und das eint, glaube ich, die Kritiker und die Homöopathiebefürworter, wobei die Homöopathiebefürworter dann sagen, auch im Bereich der Regulationsmedizin, das ist eine Form von Informationsmedizin und auch bei DIGAS gibt es keine Substanz und auch in der Psychiatrie gibt es keine Substanz und auch in der Verhaltenstherapie gibt es keine Substanz, sondern es wird etwas im Körper in dem einen Fall durch Worte und hier durch Substanzen und durch Worte angeregt. Aber was im Endeffekt wirkt, das wissen wir nicht, ist aber auch im ganzen System, sowohl im GKV als auch im Privatsystem, nicht abschließend relevant, sondern abschließend relevant ist es, ob es eine klinische Wirkung hat, ob es einen Benefit für die Menschen bedeutet. Und das haben wir jetzt eben durch diese 6 Meta-Reviews von Kine, Hamre und Martin letztes Jahr sehr eindrucksvoll vor Augen gestellt bekommen. Und darauf weisen die Kritiker hin. Ja, Punkt.
Punkt, ja. Gut, eigentlich ist ja die Medizin ohnehin mindestens auch eine Frage der Erfahrung. Also es geht nicht nur um die Wissenschaft, um die Studien nachgewiesene Evidenz, sondern es geht ja auch um die Erfahrung, die Sie selber in Ihrer Praxis machen. Sonst, wenn Sie keine guten Erfahrungen mit einer nachgewiesenen Therapie machen, dann werden sie sie auch nicht weiter anwenden wahrscheinlich. Das schreibt ja der Zentralverein der homöopathischen Ärzte auch ausdrücklich auf seiner Website, diese Erfahrung, ja, die Medizin mit Erfahrung. Nun hat sich ein Delegierter in Mainz ja auch geäußert, wenn es darum ginge, dass nur evidenzbasiert gehandelt würde von Ärztinnen und Ärzten, dann bliebe nicht mehr viel übrig. Warum muss man dann überhaupt so streiten?
Ja, Also das ist ja diese Sache, wenn Sie ganz gucken, welcher Teil unserer medizinischen Realität ist denn mit hochgradiger Studienevidenz hinterlegt, dann kommen Sie in allen Fächern auf 6 bis maximal 12%. Und der Rest ist Erfahrung. Und da gefallen mir, das habe ich vom Ärztetag auch gesagt, die Chirurgen so gut, die schon seit Jahren ihren großen Wundkongress nennen Erfahrung und Wissenschaft. Und genau das ist es. Aber die Wissenschaft, ich glaube, es ist ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, weil eben nach außen hin man so oft erlebt, auf der einen Seite wird gesprochen und dann anders gehandelt. Und dann möchte man einfach eine Sicherheit in Form von Studien haben. Aber da kommt man leider nicht allzu weit. Ich bin ja auch Mitglied des Forschungspraxennetzes hier von Baden-Württemberg und sehe, wie kleinteilig und wie arbeitsintensiv Studien sind und wie lange es dauert, was mir schon lange klar ist, dann eigentlich wissenschaftlich zu beweisen. Und das ist das. Ja, das ist so ein andererseits so ein großes Bedürfnis, dann das auch schwarz und weiß nach Hause tragen zu können sozusagen oder dann vorweisen zu können. Und selbst in der Allgemeinmedizin passiert es mir bei unserem Hausärzteverband, wenn ich sage, ja, meine Erfahrung ist, aber es ist so und so, dann heißt es, ja, wo ist denn die Studie? Man kann sich auch 20 Jahre geirrt haben. Und das ist, glaube ich, eine Sache, dass die Erfahrung im Moment wirklich in der Wertigkeit auch sehr schlecht dasteht, weil man sich so gerne an was Sicheres klammern möchte. In der Wirklichkeit ist es aber genau, wie Sie sagen, ein Großteil, niemand wird zu einem Chirurg gehen, der die Operation erst dreimal gemacht hat, und genauso wird man sich nicht einem Hausarzt anvertrauen, der erst seit 2 Monaten die Praxis gemacht hat, oder man wird ihn natürlich, weil er von der Studie, von der Uni und weil er ja eine Weiterbildung durchlaufen hat, aber man wird sich lieber einem erfahren, wenn man ein schwieriges Problem hat, einem erfahreneren Hausärztin oder einem erfahrenen Hausarzt anvertrauen, um dann die Erfahrung mitzunehmen. Und die Erfahrung nach Sackett, die ja unsere Grundlage ist eigentlich, die steht ja auf diesen 3 Säulen, klinische Forschung, also die Studien, die Erfahrung des Behandlers und der Patientenwunsch eigentlich gleich nebeneinander. Und das passt dann da auch dazu nicht, dass wir das Pendel jetzt so sehr haben Richtung Studien ausschlagen lassen.
Dann gehen wir jetzt nochmal von der anderen Seite daran, nämlich beschäftigen wir uns mit dem Beschluss. Was ist jetzt eigentlich genau beschlossen worden? Also es ist ja eine Aufforderung an den Gesetzgeber. Sie haben es bestimmt noch besser im Kopf als ich.
Genau, das ist, also der Ärztetag stellt fest, dass die Anwendung von Homöopathie in Diagnostik und Therapie in der Regel keine mit rationaler Medizin im Gebot der bestmöglichen Behandlung sowie der angemessenen Verständnis medizinischer Verantwortung der ärztlicher Ethik vereinbare Option darstellt. Also damit, mit diesem Satz, dem kann ich natürlich in keinstem Punkt darstellen, wie ich gerade, folgen, wie ich gerade dargestellt habe. Und dann wird der Gesetzgeber aufgefordert, weder als Kassenleistung noch als Entität in der GOE weiter drin zu lassen. Und da sprechen ja zum Glück auch die Kassen und die Patientenwörtchen mit und die Politik insgesamt. Also ich denke, das ist ein bisschen ein Antrag wie freie Sicht aufs Mittelmeer. Also wenn ich das jetzt mal so etwas pointiert darstellen darf, und dann steht die rechtliche Bewertung der Homöopathie als Arzneimittel eingehend von einer Apothekenpflicht soll beendet werden. Und das ist ja, dass man das damals extra eingeführt hat, weil man gesehen hat, wir müssen hier bei dieser Regulationsmedizin andere Kriterien walten lassen, sonst schmeißen wir einen großen Teil der Erfahrungsmedizin aus der Apotheke. Und die Apotheken haben ja auch diese Substanzen dann, diese Urtinkturen, die dann eigentlich zu den Phytotherapeutika gehören, auch mit drin. Also die Abgrenzung würde sehr, sehr schwierig sein. Was muss ich denn in der Apotheke rausschmeißen? Die ganzen Komplexmittel, die Niederpotenz arbeiten und die natürlich Substanzen drin haben, müssten die dann alle raus oder nicht? Also das lässt sich, würde das System auch vor sehr große Herausforderungen stellen und würde natürlich einen großen Teil sehr bewährter Therapeutika, die jeder Hausarzt, ich würde jetzt sagen mal eine Vielzahl der Hausärzte, auch mitverwendet, aus dem Apothekenschrank räumen.
Also gerade der letzte Teil ist auch relativ, also wenn das so umgesetzt würde, das wäre für die Homöopathie wirklich schwierig, ne? Weil das kann man ja in dieser Individualität in einer Drogerie überhaupt nicht abbilden, auch also in so Drogeriemärkten wie DM oder so. Oder könnten Sie sich das vorstellen?
Also heutzutage können natürlich große Märkte alles abbilden, aber die Herstellung zu garantieren, ist die eine Sache. Es gibt ja ein richtiges Arzneibuch für die Apotheker, wie das alles hergestellt wird. Da haben wir ja auch verschiedene Hersteller, da gibt es ja auch noch Konkurrenz und sowas alles. Das ist auch gut so.
Also bei Homöopathika ist die Marktstruktur noch gesund, sagen Sie. Okay. Aber ich möchte noch einmal kurz zurückkommen auf die wissenschaftliche Fundierung der Homöopathie. Wir haben ja bei einer individualisierten Therapie, nicht nur in der Homöopathie, immer das Problem, dass herkömmliche Studien, RCT, nicht so einfach umgesetzt werden können. Das ist ja in der Präzisionsmedizin letztlich gar nicht so anders. Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, die Wirkung der Mittel tatsächlich nachzuweisen?
Es gibt ja eine, ich habe ja neulich mit dem, in einem Interview im Deutschlandfunk mich auch mit dem Chef vom IQWiG darüber unterhalten und wir sind eigentlich dann übereingekommen, dass es eine Forschungsform gibt, die sehr umständlich ist, aber mit der auch die homöopathischen Ärzte einverstanden sind. Und zwar ist das an einem Menschen den Verlauf zu beobachten. Also wenn man eine homöopathische Erstanamnese gemacht hat, wenn man die repertorisiert hat, also geguckt hat, welches Mittel kommt da raus, dem Patienten das erste Mittel gegeben hat und gesehen hat, man hat das Mittel gefunden, vielleicht auch noch nicht das erste, sondern das zweite, das braucht manchmal ein bisschen. Und wenn man dann aber bei den Folgeverschreibungen, es geht hier um einen chronischen Beschwerdeverlauf, der von mir aus 10 Jahre oder 15 Jahre vorher gedauert hat, und man sieht dann am Anfang eine Besserung, dann kann es ja immer noch Placebo sein, weil die Methode so intensiv wirkt als Placebo. Aber wenn ich dann die zweite oder dritte Verschreibung nach 6 Wochen oder nach 3 Monaten, die Besserung hält an und ich denke dann, ich habe das richtige Mittel gefunden. Und wenn dann der Patient wiederkommt, dann könnte man doppelblind, und so macht man das auch, dieses Mittel geben, ohne dass weder der Behandler noch der Patient weiß, ob er Währung bekommt. Das wäre dann ein echter Doppelblindversuch. Und das nennt man Fallkontrollstudien mit einer Person, also im longitudinalen Bereich. Es gibt noch einen Fachausdruck, den kann ich Ihnen jetzt aber gerade nicht nennen. Und das ist der Goldstandard, um die Homöopathie, also die klassische Homöopathie, in ihrer Art und Weise richtig zu erforschen. Und da würden sich dann auch die Kritiker mit den Gegnern treffen können, weil diese Studien kennen auch die Kritiker. Nur davon haben wir noch viel zu wenig.
Ah ja. Dann gehen wir nochmal weiter zum Thema, was jetzt eigentlich im Moment abrechenbar ist. Nochmal so zur Bestätigung. Eine Regelversorgung mit Homöopathie im EBM ist ja nicht vorgesehen, nicht? Also die klassische Homöopathie lässt sich über EBM nicht abbilden. Das nur noch mal zur Bestätigung. Ist so, oder?
Das ist so. Und jemand, der nur also als Kassenarzt arbeitet, wo es keine integrative Versorgung, also IV-Verträge gibt, der kann. Wobei in Baden-Württemberg gibt es Katzenziffern, über die man auch die Homöopathie, also das ist aber auch sind Zusatzverträge, die homöopathische Ärzte mit der KV abschließen können. Und das gibt es auch in anderen Bundesländern. Und dann gibt es Zusatzverträge, die werden mit der Managementgesellschaft des DZVHE abgeschlossen, wo Ärzte sich dann bestimmten Bedingungen, nämlich dem Homöopathiediplom, unterwerfen, was nochmal strenger ist als die Zusatzbezeichnung. Und dann können Kassenärzte, wenn sie dort teilnehmen, auch ihre Leistungen bezahlt bekommen. Und dann können auch Menschen, die sich das nicht leisten können, homöopathisch von diesen Ärzten behandelt werden. Und dann gibt es natürlich in der alten GOE, sage ich mal, noch der jetzt noch gültigen, die Ziffer 30 und 31, die, mit der man dann die homöopathische Erstanamnese abrechnen kann und die dann ja gesteigert werden kann bis 3,5, wenn man das, so wie man das viele andere Ziffern ja auch steigern kann, wenn man beim Erwachsenen die Erstanamnese zum Beispiel mit 90 Minuten durchführt, mit 1,5 Stunden. Das ist ja etwas, was ja, dann eher so spezialisiert homöopathischen Ärzten vorbehalten ist, weil das einem, also viele das in der normalen Kassenpraxis nicht hinbekommen. Und dann haben wir in der hausarztzentrierten Versorgung ja auch die homöopathische normale Behandlung, zum Beispiel in Baden-Württemberg, in dem normalen Ziffernsatz mit inkludiert. Also wenn ich da eine Kurzanamnese mache, eine homöopathische, dann ist das im Standard zum Beispiel bei der AOK mit drin. Also dass die AOK das sozusagen auch in ihren Statuten drin hat. Und das wollen ja die Gegner alles raushaben. Wobei man sagen muss, das ist wirklich so zeitintensiv, dass sich schon in der jetzigen Ärzteknappheit von selber ein Stück weit limitiert und dass dann eher das die Ärzte machen, die sich darauf spezialisiert haben. Und dazu habe ich allerdings einen Vorschlag, weil ich denke, und das habe ich diesen Ärzten auch schon vorgeschlagen, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die damit sehr viel Erfahrung haben und die dieses Wissen ja eigentlich der Allgemeinheit auch gerne zur Verfügung stellen wollen. Und ich habe auch den homöopathischen Ärztinnen und Ärzten schon gesagt, fragt doch mal bei euch in der Nachbarschaft, wenn es da einen Allgemeinarzt gibt, der wirklich jetzt vollkommen überlaufen ist, weil schon wieder zwei um die Ecke zugemacht haben, dann bietet euch doch an und sagt, ihr würdet mal ein, zwei Nachmittage übernehmen, weil Medikationsplan kriegt ein homöopathischer Arzt auch noch zusammen und die eine Verschreibung jetzt in der Vertretung, sodass die Kolleginnen und Kollegen ein klein bisschen entlastet werden können. Weil ich denke, wir müssen jetzt wirklich alle wieder ein Stück weit zusammenrücken und wir können uns keine Grabenkämpfe erlauben, denn allein in Baden-Württemberg als Flächenland fehlen uns ja 1000 Hausärzte im Moment. Also das sind ja schon bald 20%.
Direkte Konsequenzen hat der Beschluss ja erstmal keine. Nein, das hat man eben schon geklärt. Also da müsste schon der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber tätig werden. Jetzt gibt es ja gerade beim Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz die Diskussion oder gab es die Diskussion, den Kassen möglicherweise zu verbieten, das in extra Verträgen oder als Satzungsleistungen anzubieten, das zu verbieten. Das ist ja dann wieder rausgefallen, wahrscheinlich auf Bestreben der Grünen, nehme ich an. Glauben Sie, dass jetzt dieser Beschluss da vielleicht Auswirkungen haben könnte auf dieses Gesetzgebungsverfahren?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass eigentlich alle Parteien jetzt erkannt haben, dass sie damit gerade gegen die eher etwas schlechter verdient oder nicht so begüterten Menschen auch vorgehen, die gerne auch in dieser Richtung eine Möglichkeit haben, behandelt zu werden. Und das ist ja unsere Stärke in Deutschland, dass wir es geschafft haben über die Satzungsleistungen und ja über die Satzungsleistungen oder sogenannten IV-Verträge teilweise auch die Homöopathie zu ermöglichen. Wissen Sie, die geringer werdende Beliebtheit jetzt in letzter Zeit und dieses allgemeine Homöopathie-Bashing ist ja auch die Zahl der homöopathischen Ärzte zurückgegangen und deswegen, also der Umfang, der finanzielle Umfang ist ja minimal, aber ich denke, dass die Menschen, die dort jetzt sozusagen wie Schlüssel-Schloss-Prinzip den Behandler gefunden haben, bei dem sie sich wohlfühlen, ich möchte mal wissen, wenn man das alles wegstreicht, wer die dann übernimmt, wer möchte denen denn gerecht werden? Wer kann denn denen diese Patienten aufnehmen und die weiter begleiten? Das sehe ich auch als schwierig an.
Und also Sie glauben, dass das jetzt nicht direkt sich auswirkt auf den GVSG-Prozess? Das habe ich jetzt so richtig verstanden.
Also ich glaube, dass im Moment man auch durch den Widerstand der Bevölkerung und wir haben ja diese Allensbach-Umfragen, dass die Patienten zu einem großen Teil irgendwelche Erfahrungen in der Richtung gemacht haben oder sich die Homöopathie wünschen, weil sie ja auch die Selbstwirksamkeit und die Gesundheitskompetenz eigentlich eher stärkt des Einzelnen. Man überlegt, was kann ich machen und wie kann ich da selber aktiv werden. Ich glaube, dass die Politik in allen Bereichen erkannt hat, dass sie sich einen Bärendienst erweist, an diesem Thema weiter vorzugehen. Und es gibt Einzelne, die sich wirklich das als Lebensaufgabe gemacht haben. Es gibt auch einzelne Berufspolitiker, die für sich einen ganz tiefen Sinn drin sehen, diese Homöopathie vom Erdboden zu tilgen sozusagen. Ja. Und die, glaube, da hoffe ich so sehr, dass man die erreichen kann und dass man ihnen zeigen kann, lass doch diese Kolleginnen, die bilden, die behandeln einen kleinen Teil unserer pluralistischen Gesellschaft von Patienten, die das gerne wollen. Und lass die doch leben. Also mir gefällt dieser WHO-Grundsatz, den ich während der Pandemie gehört habe, include not exclude, so gut. Wissen Sie, dass man muss die Leute reinholen. Wir müssen verstehen, dass wir nicht alles verstehen können, was andere machen, aber man kann vielleicht so weitsichtig sein, dass man sieht, dass es gesellschaftlich sinnvoll ist, wenn es ganz unterschiedliche Ecken gibt, in denen behandelt wird und in denen auch nachgefragt wird und dass wir auch dort ein ärztliches Angebot bieten, neben dem großen Angebot der Heilpraktiker, die das ja zum Teil auch gut machen und zum Teil aber nicht so den Überblick haben, was dann Schlimmes passieren kann. Und deswegen wollen wir es ja so gerne im ärztlichen Bereich behalten.
Und also GVSG, würden Sie abraten dem Gesetzgeber? Es gibt ja im Moment die Diskussion über die neue GOE, aber da ist ja der Gesundheitsminister ein bisschen zurückhaltend. Könnte der Minister Lauterbach als Verordnungsgeber vielleicht versucht sein, außer der Reihe bei den GOE-Positionen 30 und 31 Änderungen vorzunehmen? Was ist da Ihre Einschätzung?
Also er ist sicher versucht, weil es ihm ja, also er hat ja verlauten lassen, dass es ihm auch ein Herzensanliegen ist. Aber ich glaube, er ist so klug, dass er das jetzt gemerkt hat, dass er nicht alle Herzensangelegenheiten durchsetzen muss, sondern dass auch dieser Grundsatz Pluralismus und Leben lassen auch in diesem Bereich wichtig ist. Und dass es sich nicht lohnt, einen Sturm der Entrüstung, der jetzt gerade losgeht. Also ich weiß noch nicht, wie weit das noch weitergeht. Es sind ja verschiedenste relativ deutliche Statements jetzt im Raume. Und ich glaube, dass wir alle gut dran täten, jetzt wieder mal tief durchzuschnaufen und dann zu überlegen, was brauchen wir denn? Und sind wir vielleicht auch stolz auf die Vielfalt in Deutschland und unseren Pluralismus?
Wollen Sie vielleicht einmal beschreiben, Sie haben das ja eigentlich schon angedeutet oder auch ein bisschen mehr als angedeutet. Was steckt genau dahinter, wenn Sie eine nach der klassischen Homöopathie eine homöopathische Erstanamnese machen? Der Patient kommt zu Ihnen, der hat ein größeres Problem, nicht eine Grippe oder so, dafür machen Sie sowas nicht, sondern der hat ein größeres chronisches Problem. Und für welchen Patienten nutzen Sie dann diese Leistung GOE Position 30?
Die Erstanamnese ermöglicht mir jetzt, den Patienten erstmal freisprechen zu lassen. Das machen wir in der Psychosomatik ja auch. Und dann klopfen wir die Befindlichkeiten in allen Richtungen ab. Und zwar sind da körperliche Symptome und auch seelische Symptome. Es sind allgemeine Symptome, wie es sind aber auch eine Frage nach dem Schlaf, der ja auch bei der Depression sehr wichtig ist, also die Einstiegsfrage darstellt. Und diese ganzen Fragen, die jeder Allgemeinarzt eigentlich kennt, die werden hier systematisch. Es wird quasi ein, nachdem man, also es war für mich am Anfang in der Hausarztpraxis richtig schwierig, diese drei Systeme, nämlich diese Allgemeinmedizin bzw. innere Medizin und dann das System der Psychosomatik, auch noch die ganzen Neurosestrukturen bzw. stärkere Psychopathologie und dann auch noch das Raster der Homöopathie dann übereinander zu legen. Und das passiert aber eigentlich in dieser Erstanamnese. Während ich dann, ich habe dann noch so einen Fragenkatalog nach Kent, mit dem ich sowieso noch mal gucke, da sind es dann auch die Vorlieben bei den Speisen und Getränken, es sind die Verhaltensweisen bei Wetter, es sind die speziellen, wie schlafe ich, in welcher Position, und es wird natürlich die Symptome, also seien es jetzt Gelenkbeschwerden, da wird geguckt, ist das stechend, ist das brennend, wann ist es, durch was wird es verschlimmert, und die Homöopathen interessiert besonders, wenn etwas, wir nennen das pathognomonisch, also nicht normal ist, also wenn jetzt bei einem Arthrose Schmerz zum Beispiel, der bessert sich eigentlich immer durch Wärme. Und wenn der sich jetzt aber durch Kälte bessert, was eben auch bei ein paar Arthrose-Patienten, das kennt jeder Hausarzt, jede Hausärztin, auch so ist, dann ist das schon mal interessant und kriegt eine höhere Wertigkeit. Und so werden ganz viele, also umso mehr Einzelsymptome, umso besser, die man eigenartig findet oder wir nennen das pathognomonisch, also typisch für diesen einzelnen Patienten. Und die gucke ich dann in meinem Repertorium nach, bei welchen Patienten hat ein Arzneimittel solche Symptome ausgelöst. Und dann versuche ich diese Arzneimittelbilder, die in großen sogenannten Materia Medicae zusammengesammelt sind, mit der Symptomatik des Patienten in Einklang zu kriegen und natürlich mit meiner Mittelkenntnis, die ich sowieso habe durch meine Ausbildung. Und dann komme ich zu einer ersten Verschreibung. Und jetzt könnte natürlich jemand sagen, na ja, wenn da gar nichts drin ist, dann macht man sich ja diese Mühe umsonst. Aber man könnte vielleicht auch sagen, wenn man jetzt sagt, also wenn man auf dem Standpunkt steht, da kann nichts drin sein oder kann nichts wirken, das ist keine Regulationsmedizin, dann könnte man sagen, dass dadurch, das ist so eine intensive Behandlung, und das sagen eigentlich fast alle Menschen, die mal so eine Erstanamnese mitgemacht haben, ich habe mich noch nie diese 90 Minuten so umfassend und intensiv wahrgenommen und gespürt gefühlt, wie bei dieser homöopathischen Erstanamnese. Also wer es noch nicht gemacht hat, der muss einfach mal ausprobieren. Ich habe selber vor 30 Jahren mich auch mal bei Gerhardus Lang in Bad Boll eine Erstanamnese unterzogen und mir ging das damals auch so. Aber inzwischen habe ich es natürlich schon vielfach mit Patienten gemacht.
Mhm. Wenn man das sich jetzt mal anschaut, Sie haben gesagt, wenn es 90 Minuten sind, dann dürfen Sie auch ein bisschen höher ansetzen, also vielleicht 3,5-fachen Satz, dann sind wir wahrscheinlich ungefähr bei 180 oder 190 Euro. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt vorher.
Exakt, dann ist man bei 180 Euro, wobei man dann ja die Repertorisation nicht mehr extra ansetzt. Und das ist jetzt, wenn man sehr schnell ist, schafft man es vielleicht in einer Viertelstunde. Also diese Conclusio, das ist ja eigentlich die Arbeit, die der homöopathische Arzt dann macht. Also ich habe zuerst diese Anamnese und dabei bewerte ich dann die einzelnen Symptome und mache mir Hinweise dabei. Manche schaffen das auch schon, das in die sogenannten, es gibt jetzt elektronische Repertorien, die immer besser werden, die auch immer intuitiver werden. Da gibt es jetzt ganz tolle Programme. Also da ist ja von wegen E-Health ist die Homöopathie den anderen Wissenschaften schon weit voraus, weil wir schon lange mit Computersystemen arbeiten. Weil man die ganzen Repertorien früher hatte, hatten die homöopathischen Ärztinnen und Ärzte ganz zerschlissene Repertorien, in denen sie die ganze Zeit hin und her geblättert haben. Jetzt inzwischen schon seit Jahrzehnten passiert das am Computer. Manche arbeiten auch noch in Papier mit ihren Repertorien und ihren Materia Medicas, also ihren Methoden, also ihren Symptomzusammenstellungen. Und das ist ja dieser zweite Teil der Repertorisation, der ist aber eigentlich bei dieser Ziffer 30 schon mit drin. Und dann macht man den nächsten Termin aus, das ist dann das Mittelgabegespräch, wo dann der Patient nochmal kommt. Und das mache ich nach der Erstanamnese meistens auch in Personam, also nicht am Telefon. Manche machen es dann auch jetzt aus Zeitgründen, dass sie dem Patienten das zuschicken oder das Rezept dann zuschicken und sagen, wie er das einnehmen soll. Und dann kommt je nach Beschwerden eben das nächste Follow-up nach, bei ganz schweren Sachen natürlich nach 1-2 Wochen und bei anderen nach 4-6 Wochen.
Mhm. Aber wenn man sich das anschaut, 90 Minuten plus Repertorisation, dann sind wir bei 1/3 Stunde vielleicht. Dafür dann 180 Euro, das ist jetzt nichts, um reich zu werden als Arzt, nicht?
Nee, davon kann ich eben keine normale Praxis, also da brauche ich ja eher 250 Euro die Stunde, wenn es reicht. Also um mein Praxissetting aufrechtzuerhalten. Und von daher, also der Vorwurf, dass Homöopathen sich da gesund stoßen, den ist ein bisschen schwierig. Also
versuchen wir nochmal eine andere Richtung. Es war ja auch die Rede von einem möglichen Berufsverbot. Jetzt ist die Frage, wird die Homöopathie auf Sicht eine Therapierichtung, die vor allem von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern betrieben werden kann? Denn also wenn Sie in Zukunft das nicht mehr nach GOE abrechnen könnten, dann dürften Sie es ja eigentlich auch gar nicht mehr erbringen, weil jede ärztliche Leistung muss nach GOE abgerechnet werden. Auf der anderen Seite wiederum, Sie könnten ja andere Gesprächsleistungen nutzen, die allerdings ja nicht so lang sind wie die 60 Minuten, die in der 30 drinstehen. Wie würden Sie das insgesamt bewerten?
Also ich finde das sehr schwierig und deswegen drängte sich jetzt für die Autoren, die das Berufsverbot beschrieben haben, dieser Begriff auch auf, weil wir also zu dieser Methode gehört diese lange Erstanamnese und sonst wird man den Menschen nicht gerecht. Und ich sage ja auch manchmal, wenn es die Methode nicht gibt, dann müsste man sie jetzt erfinden, weil die Beschwerden teilweise immer komplexer werden. Und ich denke, das ist schon in den Auswirkungen so richtig beschrieben, denn auch die diese Methode betreiben, verdienen es, wertgeschätzt zu werden in der Bevölkerung, weil sie wirklich eine eine relevante, lang bewährte Arbeit machen, die eine große Tradition hat hier in Deutschland. Und das ist eigentlich das, was ich so nochmal auf diesen Begriff demütig zurückkommen meine, dass ich sage, die homöopathischen Ärzte und Ärzte sagen, hallo ihr anderen Ärzte, wir gehören doch zusammen. Wir machen hier einen Teil wichtiger Arbeit. Seht doch ein, dass das eine lange Tradition hat, nur es war etwas verkürzt dargestellt und es ist mir nicht gelungen, meine Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Ärztetag, denen das so nahe zu bringen, wie ich es Ihnen jetzt hier erläutern darf.
Unter den Leserbriefen, die wir bekommen haben, gab es auch solche, die darauf hingewiesen haben, dass eine Streichung der Position, wenn man die tatsächlich komplett streichen würde, auch Rückwirkungen auf Analogabrechnungen etwa aus der Schmerztherapie oder Umweltmedizin haben könnte. Das wäre ja im Grunde genommen so eine Art, wo man dann tatsächlich sieht, dass die Ärzte zusammenkommen. Also ein guter Schmerztherapeut, der Patienten betreut, die vielleicht schon auch seit Jahren Schmerzen haben, die dann schließlich zu ihm gekommen sind, der muss ja auch erstmal analysieren, was ist das eigentlich alles. Und der braucht auch eine Stunde dann. Und da, wissen Sie, wie häufig diese Ziffern analog genutzt werden?
Oh, da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also ich vermute, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass sie inzwischen häufiger als die Homöopathieziffern eigentlich benutzt werden. Und die Schmerztherapeuten, das sind ja die, die wirklich auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit machen. Und ich denke, sondern ich weiß, dass diese Patienten, also manche sind bei guten homöopathischen Ärzten und manche sind bei Schmerztherapeuten. Denn diese chronischen Beschwerden sind ja gerade die, mit denen die auch von homöopathischen Ärzten begleitet werden. Und wo es in so einem multimodalen Konzept, die Homöopathie ist ja eigentlich ein multimodales Konzept, was sich verschiedensten Sichtweisen bedient und dann mit einem homöopathischen Mittel begleitet, aber auch mit jeder Therapeut versucht natürlich aus dem ganzen Spektrum der Medizin, dann ob jetzt Physio- oder Ergotherapie oder was noch dazu gehört, vielleicht sogar noch eine Form der Psychotherapie zusätzlich, da diese schwierigen Patienten zu begleiten.
Mhm. Und dann machen wir jetzt noch einen Versuch, vielleicht noch mal etwas, wo man die nicht-homöopathischen Ärzte und die homöopathischen Ärztinnen und Ärzte natürlich immer vielleicht ein Stückchen zusammenbringen könnte. Es gibt ja diese Planung zur neuen GOE. Und was ich jetzt davon schon weiß, es ist ja alles noch nicht so ganz bekannt, außer bei manchen Ärzten, die in dem Prozess mit drin sind, da wird ja eine Arzt-Patienten-Beratungszeit je 10 Minuten berechnet. Wäre damit nicht eigentlich der ganze Streit vom Tisch? Denn dann wäre ja die Sonderstellung der Homöopathie ja eigentlich beseitigt. Man könnte einfach sagen, ich mache eine 90-minütige Erstanamnese und dafür berechne ich dann 9-mal die Beratungsziffer. Ist das so? Sehen Sie das, dass das kommt?
Also ich glaube, dass wenn wir haben ja immer das Problem, dass bis jetzt, und das ist ja ein Grundproblem im ganzen ärztlichen Bereich, dass auch in der GOE man sich dann genötigt sah, auch die Gesprächsziffern in der Häufigkeit irgendwie zu begrenzen. Und da gäbe es aber natürlich die Chance, wenn man dann, wobei man ja dann auch in der GOE immer diese Von-Bis-Zeiten angeben kann. Und wenn dann es möglich ist, auch eine 90-minütige Erstanamnese zu machen und zu sagen, ich habe von 15 Uhr bis 16.30 Uhr diese Erstanamnese gemacht und setze dann eben 9-mal dann sind wir bei 18-mal 10 Minuten. Und darf dann die 18 mal 10 Minuten ansetzen und garantiere mit meiner Aussage, dass ich hier jetzt schriftlich sage, am 14. so und so vielten habe ich von 15 bis 16.30 Uhr diese 18 mal 10 Minuten gearbeitet und das...
9-mal am Ende doch, oder?
Moment, 9-mal. Ja, genau, wir sind ja 60, ja, ich bin gerade ein bisschen... 9-mal, Entschuldigung. 9-mal 10 Minuten und wenn wir darüber Konsens finden könnten, dann haben Sie vollkommen recht.
Also das könnte vielleicht, also das geht ja denen angeblich nur um die Sonderstellung. Mhm. Und vielleicht wäre das eine Lösung, wenn es nicht eine Beschränkung gibt, also länger als 30 Minuten darf man nicht mit Patienten reden, aber das wäre ja eigentlich widersinnig, eben auch in der Schmerztherapie.
Genau, das kann ich jetzt nur in der Wirkung nicht abschätzen, denn wir haben ja eine weitere Zeitbegrenzung in der Psychotherapie. Und auch dort gibt es ja bestimmte Ziffern, die bestimmte Zeiten hinterlegt haben. Und da gibt es ja sehr viel Erfahrung in der Bewertung von Leistungen. Und deswegen kann ich jetzt die Auswirkungen meiner Aussage hier noch nicht ganz abschätzen.
Gut, da muss man dann abwarten, wie die GOE dann tatsächlich aussieht, genau. Wenn sie denn irgendwann mal vom Minister angepackt
Wobei
wird.
Wobei er ja schon uns Hoffnung gemacht hat. Also.
Immerhin, genau. Herr Dr. de la Porte, wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben ja jetzt so ein paar Ansatzpunkte auch schon herausgearbeitet. Aber trotzdem, Befürworter und Gegner der Homöopathie stehen sich ja im Moment ziemlich hart gegenüber, mit so einer Mittlerpartei dazwischen. Wie ließen sich beide Streithähne, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, unter dem Dach der verfassten Ärzteschaft wieder zusammenbringen? Oder bleibt dieser Streit erstmal?
Ich glaube, dass sich dieser Streit zusammenbringen ließe, indem man merkt, dass Medizin ja schon eine Naturwissenschaft, aber auch eine Geisteswissenschaft ist und dass deswegen Regulationsmedizin im Vergleich zur Materie, also Pharmakomedizin in diesem Sinn, die Materie in den Patienten von außen einbringt, auch einen Platz haben sollte weiterhin, auch wenn das Pendel im Moment sehr weit Richtung Pharmakotherapie ausgeschlagen ist, mit Ausnahme der Psychotherapie, die ja da etwas abseits steht, und mit Ausnahme der Digas, die jetzt immer mehr ins Spiel kommen. Und deswegen habe ich aber auch bei dem Mangel an ärztlicher Arbeitskraft, den wir im Moment haben, ist es mein tiefes Bestreben, dafür zu sorgen, dass wir weiterhin von einer Medizin sprechen und uns nicht gegenseitig zerfleischen, sondern dass auch die Gegner, die Notfallmediziner, wie jetzt der Antragsteller, der sicher ein sehr tatkräftiger Notarzt ist und Hausarzt und sowas, aber dass man vielleicht von ihm ein klein bisschen Verständnis erwarten kann, dass es auch schwierige Patienten gibt, die sich freuen, wenn sie einen homöopathischen Arzt oder Ärztin haben, zu denen sie gehen können und dann nicht zum Heilpraktiker ausweichen müssen. Und dass wir hier aber auch die homöopathischen Ärzte, die von denen vielleicht manche sich schon ein bisschen außerhalb der, wie Sie bezeichnen, Schulmedizin gestellt haben, dass wir die zurück ins System holen und dass wir vielleicht von denen auch welche bekommen, die dann sich in Hausarztpraxen oder anderen Praxen anbieten und dort von mir aus 500 auf 520 Euro Basis angestellt dann die schwierigen Fälle mitmachen. Denn das Prinzip wird ja sein, dass wir nicht mehr alleine arbeiten, sondern dass wir uns andere Berufe in unsere Praxen dazu holen, wie jetzt in diesem Happy-Konzept vom Hausärzteverband zum Beispiel, und dann gemeinsam versuchen, wie wir diese ganze Krankheitslast, die jetzt da in die immer weniger werdenden Praxen schwappt, wie wir die noch gewuppt bekommen.
Das war das Schlusswort. Herr Dr. de la Porte, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Das war ja jetzt fast schon eine homöopathische Erstanamnese zur Lage der Homöopathie in Deutschland, könnte man sagen.
Wunderbar, Herr Gerloff, Sie haben das ganz wirklich hervorragend mit Ihren Fragen aus mir rausgekitzelt. Also ich danke Ihnen dafür.
Ich wünsche Ihnen bei Ihren Bemühungen, den Streit zu schlichten, viel Erfolg und alles Gute für Sie.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja auch hier in Baden-Württemberg, die Zusatzbezeichnung zu erhalten und so ein Stück weit Kompetenzzentrum für Deutschland zu werden. Das muss ja nicht jede Ärztekammer machen.
Das könnte sein. Vielen Dank. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank auch für die Geduld und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.
Ich danke Ihnen.